Thema der heutigen Sendung wird sein Europa. Zwei Sätze dazu. Die Bürger Europas waren ja gerade aufgerufen, ihr Ja zu dem Projekt zu geben, einer großen Europawahl. Was stand denn zur Wahl? Das offizielle staatliche Propagandablatt, nämlich das Info zur politischen Bildung, gibt folgende Auskunft. Ich zitiere: Für die Bürgerinnen und Bürger in Ost- und Westeuropa entsteht mit einer EU von 25 oder 28 Mitgliedern etwas Neues. Neu ist dieses Europa, weil es sich zur Aufgabe machen will, die Friedenssicherung, das demokratische Regieren jenseits des Nationalstaates und das europäische Gesellschaftsmodell einer sozialen Marktwirtschaft zu verwirklichen. Eine solche Innovation ist Grund genug, auch die Wahlen zum Europäischen Parlament 2004 als besonders wichtig zu erachten. Zitat Ende. Das war also ein Aufruf zur Wahl für das Europaparlament. Wir sollten uns alle daran beteiligen. Und die Stichworte dabei waren Frieden, Demokratie, soziale Marktwirtschaft. Kannst du uns, Heinz, mal was zu diesen Stichworten sagen?
Ja, gehen wir die doch der Reihe nach durch. Das soll dann gewissermaßen das Gerüst sein, woran man sich einhält. Demokratie, soziale Marktwirtschaft, Frieden. Demokratie, erstes Stichwort. Naja, Demokratie soll ja ein Wert sein, ein Höchstwert sogar. So hoch ist dieses Ding, dass anscheinend niemand was dagegen hat, wenn dieser Höchstwert in andere Weltgegenden exportiert wird, wo die Menschheit, wo der Menschheit dieser Höchstwert noch fehlt. Anscheinend nimmt niemand Anstoß daran, dass der Export von Demokratie, wie man zurzeit am Schauplatz Irak nachvollziehen kann, ein Kriegsprogramm ist. Unter dem Stichwort Höchstwert Demokratie ist das offensichtlich als Preisform für dieses hohe Gut durchaus mit inbegriffen. Da ist es mir dann so vorgekommen, als wäre die offizielle Werbung für die zurückliegende Europawahl, als wäre die fast so etwas wie eine kleine Richtigstellung in der Hinsicht, was man von diesem Höchstwert Demokratie in seiner Alltagsform zu halten hat. Ihr könnt euch ja vielleicht noch zurückerinnern, da will ich jetzt darauf aufmerksam machen, Europawahl war vor 3-4 Wochen oder so. Und da haben die Veranstalter der Europawahl, und zwar in allen europäischen Ländern, mit der Problemlage gekämpft, dass das werte Volk, der Herrscher in der Demokratie, dass das werte Volk sich für diese Wahl, weil es eine Europawahl gewesen ist, in seiner großen Mehrheit fast überhaupt gar nicht interessiert hat. Die Mehrheit der europäischen Völker fasst offensichtlich das Europäische Parlament als so eine Art Quasselbude auf, ohne großmächtige politische Kompetenzen, ohne einen Fuß in der Macht, sodass man sich also für diese Wahl und für den Ausgang dieser Wahl nicht so übermäßig interessieren muss, jedenfalls bei Weitem nicht so interessieren muss, wie für die nationalen Wahlen, die es daneben die ganze Zeit ja in den europäischen Ländern auch noch gibt. Das war die Ausgangslage. Wahlmuffelei in der Wahl zum Europäischen Parlament. So, und könnt ihr euch noch entsinnen, was das Hauptwerbeargument gewesen war, um diese Wahlmuffel zu animieren, zur Europawahl zu gehen? Na, das Hauptwahlargument, die Wahlwerbung war gewesen: Liebe Leute, ihr meint fälschlicherweise, dass das Europäische Parlament kaum Kompetenzen hätte. Ihr habt verpasst, dass in der Zwischenzeit das Europäische Parlament ganz schön viel Machtbefugnisse zugeschanzt bekommen hat, dass das Europäische Parlament ganz schön viel Macht ausübt, die in Europa dann auch tatsächlich gilt. Und deswegen muss man sich als europäische Untrigkeit, als europäischer Wähler, für diese Sorte europäischer Obrigkeit interessieren. Also bitte sehr, liebe Leute, nehmt mal zur Kenntnis, was da als Wahlwerbeargument für die Europawahl zum Besten gegeben worden ist. Da ist doch gesagt worden im Klartext, weil das Europaparlament mittlerweile einen ziemlich großen Anteil daran hat, ja, woran? An der Macht, die Machtmenschen und Machtinstitutionen über normale Leute ausüben. Weil das so ist, weil das Europaparlament mittlerweile eingereiht ist in die Institutionen, in denen Politiker über das Leben und die Lebensumstände von anderen bestimmen. Und die müssen sich dann danach richten. Ja, deswegen müssen die Leute, die bestimmt werden, sich für das Europäische Parlament interessieren. Das halte ich für bemerkenswert. Das ist doch mal eine Klarstellung dahingehend, worum es bei Demokratie erstmal geht. Nämlich, das ist ein Verfahren, ein bestimmtes Verfahren politischer Herrschaft, wo welche, die dann das Sagen über andere haben, von diesen anderen, die parieren müssen, ermächtigt werden per Wahlstimme. Und das Wahlwerbeargument, um es nochmal zu sagen, war justament, liebe Untertanen, interessiert euch für diese Sorte Wahl, weil da wird ziemlich viel über euch entschieden. Und deswegen seid so gut, interessiert euch dafür und ermächtigt auch diese betreffenden Figuren.
Du willst also sagen, Heinz, dass bei der Wahl zum Europaparlament überhaupt nicht politische Alternativen zur Wahl standen, sondern nur die Köpfe, die nachher die Macht ausüben, dass eigentlich bei der Wahl verlangt war von den Untertanen, diese Köpfe zu ermächtigen zum Regieren?
Ja, auch das war ja Bestandteil von dieser Werbung. Ist jenseits davon, man soll den Bewerber einer bestimmten Partei wählen, einen Sozi oder einen Grünen oder einen Konservativen oder einen Liberalen oder sonst irgendetwas, ganz jenseits davon. Und gewissermaßen oberhalb davon hat es ja die Kampagne gegeben, wählt überhaupt. Und das ist ja nach der Seite hin erstmal ein sachdienlicher Hinweis, dass dann die politischen Unterschiede, mit denen die Wahlkandidaten antreten und für sich Reklame machen, dass die jedenfalls weitaus weniger von Belang sind als das generelle Verhältnis Untertanen in der Demokratie ermächtigen Herrscher über sich.
Also so viel zur Erklärung, wie Demokratie funktioniert. Du würdest sagen, eben das ist eine Art und Weise, wie die Untertanen ihre Herrschaft dazu ermächtigen, über genau diese Untertanen zu regieren.
Ja, und da fand ich eben, dass das eine Dienstleistung war, eine gewissermaßen aufklärerische Dienstleistung, womit Demokratie in Europa anhand der Europawahl verkauft worden ist. Ich habe nur leider Gottes ein bisschen den Eindruck, die drastische Aufklärungsleistung in Sachen Demokratie ist ein Herrschaftsverfahren. Die haben zu wenig Leute mitgekriegt. Deswegen wollte ich meinerseits die Dienstleistung machen, da hier nochmal drauf aufmerksam zu machen.
Vielen Dank. Das nächste Stichwort ist dann, sagen wir mal, nehmen wir uns eins vor, das ist dann soziale Marktwirtschaft. Wie wird denn das verstanden oder wie, vielleicht Andreas, kannst du uns mal erklären, wie würdest du sehen, wird es von den Europamachern verstanden?
Das knüpft eigentlich sehr schön an das an, was eben schon über das Wählen gesagt wurde. Wenn man sich überlegt, was darf man beim Wählen bestimmen, dann kommt raus Figuren, Köpfe. Man bekommt eine Stimme, damit man eine Konkurrenz unter den Parteien überhaupt bestimmen darf. Was nicht zur Wahl gestellt wird, ist eigentlich das Interessante. Das Gesamtprogramm, der gesamte Inhalt von dem, was in Europas Nationen passiert, steht schon lange fest. Und damit steht auch eine ökonomische Ausrichtung, ein ökonomisches Umzu, ein ökonomisches Dafür seid ihr da, schon lange in den Büchern jedes Staates innerhalb der EU und der Staaten insgesamt Europas auch. Es ist nach innen festgelegt, in jedem dieser Staaten, das ist gerade bei der Erweiterung ganz groß herausgestellt worden, ist jetzt das Schönste überhaupt ökonomisch, dass die demokratisch wählenden Bürger jetzt einer Demokratie, die kapitalistisch verfasst ist, eine Marktwirtschaft ist, zustimmen dürfen. Dass jetzt endlich die höchste Freiheit, die überhaupt innerhalb Europas regiert, nämlich die Freiheit des Unternehmertums, über die Leute zu verfügen, überall herrscht, auch im Osten. Freiheit, Unternehmensfreiheit, Unternehmerfreiheit, das kommt ja immer so daher, jetzt kommt der Wohlstand auch nach Osten. Jetzt kommt der Wohlstand über ganz Europa. Der eine oder andere hat sich vielleicht schon mal umgeguckt und hat gedacht, was für ein Wohlstand. Meiner ist eigentlich schon in Deutschland, wo man gerade lebt, nicht so doll und in anderen Ländern auch nicht. Dieser Wohlstand, von dem gesprochen wird, ist ja sehr schön zu betrachten in dem, was jetzt an Freiheit eigentlich aufkommt. Ich erinnere nur mal an ein Beispiel jetzt, das in den Zeitungen in den letzten Wochen stand. Da hieß es, Europa ist eine Gelegenheit, zusammenzuwachsen und europaweit zu investieren. Was haben die Leute eigentlich davon? Können Sie sich ja mal überlegen, wenn Sie so großzügig Ihr Ja zu Europa geben oder meinen, oh, vielleicht ist Europa etwas zu mächtig und dem eigenen Staat mehr die Stange halten wollen? In jedem Fall steht doch fest, Unternehmer haben jetzt eine Freiheit, die sie nutzen. Zum Beispiel Siemens sagt, wir verlagern Arbeitsplätze nach Ungarn. Wir haben schon sonst weit in der Welt Arbeitsgelegenheiten geschaffen, und zwar Arbeitsgelegenheiten, die immer uns genützt haben. Und was ist der Maßstab, warum wir jetzt in der erweiterten EU leichter investieren wollen? Ganz einfach, billigere Arbeitskräfte, billiger produzieren. Wir überlegen uns, nach Ungarn zu gehen. Und mit diesem Argument treten sie heran und ganz offensiv wird eins verlangt. Und dann übrigens auch, ist es ja auch eingetreten. Wenn wir nicht nach Ungarn gehen sollen, dann, liebe Leute hier in Deutschland, dann müsst ihr, ja was, nicht mehr 35 oder 37 Stunden arbeiten, sondern 40 und darüber, und zwar unentgeltlich mehr. Ihr müsst auf Weihnachtsgeld und andere Zuschläge verzichten. Wir senken unsere als Unternehmen gerechneten Lohnkosten, also euren Lebensunterhalt um 30%, und dann können wir uns überlegen, ob wir die Ungarn oder euch nehmen. Das ist also so ungefähr der Inhalt, der ökonomische Inhalt, mit dem sich die national einsortierten Menschen in Europa rumschlagen, hier in Deutschland oder anderswo. Es ist also im Grunde genommen die Unterordnung unter Unternehmens, unter Kapitalinteressen, jedes Leben, jedes Verdienen, jedes Regen unter Kapitalinteressen, das ist überhaupt der Inhalt dieser Europäischen Union wie jedes einzelnen Staates, und das bekommt den Leuten gar nicht gut. Es ist also gar nicht die Alternative zu sagen, Europa als Mehrzahl, als Zusammenschluss finde ich nicht toll, oder Deutschland ist dagegen klasse, sondern in all diesen Staaten wird nichts weiter als ökonomisch getrieben und auch im Zusammenschluss nichts anderes gemacht, als für das Große, für das Kapital, für die Interessen der Unternehmen, die Lohnarbeitende, auch von Lohn abhängende Bevölkerung als Standort Mittel einzurichten und dabei zu verarmen. Zurzeit ist Verarmung quasi das Lebensmittel überhaupt von Größe und Wachstum der Staaten.
Also du würdest sagen, wenn hier von dem europäischen Gesellschaftsmodell soziale Marktwirtschaft gesprochen wird, jenseits des Nationalstaates, dann meint das die Freiheit des Kapitals, die Leute so zu benutzen, wie es im Augenblick am profitabelsten ist.
So ist es. es wird gar nicht verschwiegen, sondern höchstens in vornehme Formeln gepackt, dass Europa in seiner Größe in nichts anderem zusammengerechnet wird als in Kapitalgrößen. Wenn gesagt wird, wir sind jetzt ein Markt von 346 Millionen, legt mich nicht auf die Zahl fest, dann steht damit fest, für unsere Unternehmer ist diese zukünftige Kaufkraft ihr Mittel der Stärke. Wir sind eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt. Heißt, nicht den Leuten geht es gut, den Slowenen, den Ungarn, den Deutschen, den Spaniern, Portugiesen, wer noch immer alles dazugehört zu der Europäischen Union der 25, sondern es gibt hier hervorragende Anlagebedingungen für Kapital und dieses Kapital, das sollte mein Argument sein, rechnet seine eigenen Kosten gegen die Lebenskosten der Leute und sagt, wir machen Reichtum und dass das auf Kosten der Leute gehen muss, das kann man mit jeder Kürzung heute verfolgen.
Und du hast ja eben auch noch mal ein Beispiel genannt. Ich glaube, gerade Siemens hat mit genau diesem Argument, dass man auch in einem der neuen Beitrittsländer produzieren kann, genau mit diesem Argument des Vergleichs von Lohnkosten, und zwar nach unten, genau mit diesem Argument eben die Lohnkosten hier in Deutschland gerade gesenkt. Schauen wir uns das dritte Stichpunkt nochmal an. Frieden. Frieden, das ist auch so eins von den großen Worten, mit denen geworben wird für Europa. Heinz, wenn du uns dazu nochmal was sagen könntest.
Ja, ich habe mir das auch mal gut überlegt, die Sache mit dem Frieden. Das soll ja gewissermaßen die Hauptleistung dieses europäischen Einigungswerkes da gewesen sein. Ehemalige Erbfeinde, die sich x-mal mit Krieg gekommen sind, die machen heutzutage gemeinsame Sache. Ich habe mir es mal für den Einstieg überlegt anhand der Werbesprüche, die für das friedfertige, vereinigte Europa so gebracht werden. Und ich habe mir überlegt, sind das eigentlich wirklich gute Empfehlungen, die für dieses neue, friedfertige, vereinigte Europa ins Feld geführt werden? Ist es zum Beispiel wirklich eine gute Empfehlung zu sagen, jetzt neulich um den 1. Mai herum mit der sogenannten Osterweiterung der EU, mit ihrer Aufstockung auf 25 Staaten, vor allen Dingen solchen aus dem ehemaligen Ostblock, also mit dieser Osterweiterung der EU wäre eine Wiedervereinigung von Europa eingetreten. Jetzt mal ganz abgesehen von den albernen Seiten dieser Sprachregelung, Wiedervereinigung in Europa. Albern meine ich deswegen, weil auf diesem Gebiet, was da jetzt gemeint ist, 2000 Jahre lang haben sich unentwegt die Völkerschaften, die da rauf und runter gepaced sind, die Schädel eingeschlagen. Und die sollen sich jetzt endlich wieder vereinigt haben. Das ist die alberne Seite da dran. Und man kann sich allenfalls noch die Frage vorlegen, wieso es das Projekt Europa eigentlich nötig hat, mit solchen Verlogenheiten für sich zu werben. Wichtiger ist mir aber darauf hinzuweisen, was ist denn der gewissermaßen der sachliche Kern dieser Anspielung auf Wiedervereinigung Europas. Mit Wiedervereinigung, das ist ja ganz was Tolles, das wissen wir ja seit der deutschen Wiedervereinigung, dass das was elend Tolles ist. Also mit Wiedervereinigung ist ja in jedem Falle darauf angespielt, da hat es vorher einen Spalter gegeben, der das, was doch angeblich eh und je zusammengehört, auseinandergebracht hat. Tja, der Spalter, auf den hier angespielt wird, das ist ja ganz klar, das ist eine Rückerinnerung an den sogenannten Kalten Krieg und dass die kommunistische Sowjetunion und ihr Ostblock in der Optik des freien Westens die Mächte gewesen sind, die den Besitzstand des freien Westens gespalten und einen Teil davon unter ihre Machtbefugnis gebracht haben. Also bitte sehr, Leute, an Wiedervereinigung kann man immerhin das zur Kenntnis nehmen, der Anspruch, Europa gehört uns, uns, den Kernmächten, die die Europäische Union einmal gegründet haben, in Westeuropa. Europa gehört uns. Und das haben sie dann ja auch sofort wahrgemacht, nachdem der Spalter, die Sowjetunion, dieses Gebilde, dieser sogenannte Unrechtsstaat, gegen den die NATO durchaus mit einem Atomkrieg geplant hat. Also nachdem dieses Gebilde dann komischerweise klein beigegeben hat, ganz ohne Krieg, also das ist ja noch die Friedensleistung der ehemaligen Sowjetunion, dass sie klein beigegeben hat, also durch ihr Aufgeben verhindert hat, dass der Kalte Krieg heiß werden musste. Ja, und was war dann gewesen? Ein ganzer Gürtel von Staaten, ehemals dem Ostblock zugehörig, und sogar drei ehemalige Republiken der Sowjetunion selber, diese heutigen Baltenstaaten, die sind befreit worden, wie das so schön heißt. Und Wiedervereinigung heißt, das klassische Kerneuropa im Westen des Erdteils hat sofort seine Patschhand da drauf gelegt. Es durfte von Haus aus gar nichts anderes in Frage kommen, mit diesen vom kommunistischen Joch da befreiten Neustaaten. Es durfte von aller Anfang an nichts anderes in Frage kommen, als deren Angliederung an das soweit schon mal vereinigte kapitalistische Westeuropa. Also ist Wiedervereinigung, wollte ich gesagt haben, denn allen Ernstes eine Empfehlung für die friedfertige Einstellung dieses Staatenbündnisses. Oder anderes Beispiel.
Also du würdest sagen, unter dem Stichwort Wiedervereinigung oder hinter diesem Stichwort Friedensmacht, das ist ja das, so kommt es in den Plakaten vor, wiedervereinigtes Europa, da verbirgt sich eigentlich der Anspruch der Westeuropäer auf große Teile im Osten von Europa.
Ja. Wiedervereinigung ist halt so eine, wie soll ich sagen, so eine rührselige moralische Ausdrucksweise dafür. Ja, was du benannt hast mit Anspruch. Es wird eine ganze Garnitur von Staaten wird zugänglich, geöffnet, sagte man da auch dazu, weil ihre bisherige Vormacht, die Sowjetunion in dem Falle, abgedankt hat. Und was passiert? Es darf überhaupt gar nicht der Gedanke aufkommen, dass es für diese neuen Staaten, die jetzt endlich mal ganz frei und wunderbar selbstbestimmt sind, es darf gar nicht ein Gedanke aufkommen, die hätten eine andere Alternative, als angegliedert zu werden an die sich damit erweiternde Europäische Union. Das ist ganz was anderes, also eine ganz andere Denkungsart, als dieses rührselige von wegen zusammen, wie heißt das, es kommt zusammen, ja. was eh schon gewachsen war oder so ein Zeug. Es
wächst zusammen, was zusammengehört.
Ja. Oder noch so ein Ding, was mir aufgefallen ist an den Werbesprüchen. Große Europäer vom Schlage, sagen wir mal Helmut Kohl oder auch Joschka Fischer, das sind zweifelsohne große Europäer, denen jeder zugute hält, sie haben sich um die europäische Einigung aber schwer verdient gemacht. Ne? Ein beliebtes Argument von denen für die Alternativlosigkeit dieses Weges Europas, sich zu vereinigen, ist das, wenn die Vereinigung Europas nicht weitergeht, dann fallen die wieder übereinander her. Eben die europäischen Nationen. Ist das allen Ernstes mal gefragt, ist das eine gute Empfehlung für das europäische Einigungswerk, wenn man ihm attestiert, es ist gewissermaßen die alternative Verlaufsform dazu, dass diese Kröten ansonsten mit Krieg aufeinander losgehen.
Also du würdest sagen, wenn das einer wie der Kohl oder der Fischer sagt, dann sprechen die auf Interessen an, die Staaten haben, mit denen sie, also Interessen, mit denen sie dann aufeinander losgehen.
Ja, und zwar Interessen, die so beschaffen sind, dass sie andauernd mit Krieg kalkulieren. Und wenn diese Interessen, die mit Krieg kalkulieren, sich dann jetzt darauf festlegen, untereinander in Europa, da soll die Interessensverfolgung mal nicht mit Krieg passieren. Dann, auch das ist mir noch aufgefallen, legen die Protagonisten davon höchsten Wert darauf zu sagen, ja, das ist ja ganz was Einzigartiges. Das hat ja die Welt noch nie gesehen. Mit anderen Worten, die Interessen, die in Europa gelten, die dort verfolgt werden, die in ihrer Beschaffenheit offensichtlich immer mit Krieg, mit Waffengewalt, mindestens mit militärischer Abschreckung einhergehen. Diese Interessen, die sagen jetzt über sich, sie stellen auf dem Kontinent Europa, angefangen im Westen, mittlerweile ausgedehnt auf den Osten, sie stellen im Kontinent Europa einzigartigerweise die Verlaufsform Krieg untereinander zurück, wollen dafür ganz extra belobigt werden. Das ist aber immerhin der Hinweis darauf, der Stoff, aus dem das europäische Einigungswerk besteht, der Stoff ist von Haus aus eine kriegsträchtige Angelegenheit und es bedarf ganz spezieller Berechnungen und Kalkulationen, wenn die Teilnehmer des europäischen Einigungswerks untereinander auf die kriegerische Austragung ihrer Konflikte verzichten und stattdessen, ja, das ist ja trivialerweise die nächste Schlussfolgerung, und stattdessen lieber gegenüber dem Rest der Welt als Block sich zusammentun, um gegenüber dem Rest der Welt die versammelten Interessen Europas umso nachhaltiger in Anschlag bringen zu können.
Dann jetzt schließe ich aus dem, was du sagst, doch, dass das Projekt Europa eigentlich eine doppelte Gewaltfrage aufmacht, nämlich einmal die ansonsten mit den Mitteln des Krieges nach innen durchgesetzten Interessen jetzt mal auf in Anführungszeichen friedliche Art und Weise durchzusetzen und das dann dazu zu benutzen, um nach außen mit dieser gewachsenen Macht hin die europäische Gewalt nach außen hin den anderen Staaten als einen Block gegenüberzusetzen.
Das ist die eine Abteilung. Die Friedfertigkeit von Europa intern verdankt sich einer Berechnung in die Richtung als Block. Ist man imstande, gegenüber dem Rest der Welt in den Kategorien, die in der modernen Welt etwas zählen, was auszurichten? Gegenüber dem Rest der Welt verpflichtet sich Europa bekanntlich nicht zum Frieden. Gegenüber dem Rest der Welt, in dem Falle Jugoslawien, hat Europa neulich einen Krieg geführt. Und die andere Abteilung ist, es ist ja letztendlich auch höchst auffällig, je vereinigter Europa wird, umso dicker werden intern die Streits. Dem wohnen wir ja jetzt die ganze Zeit bei. Europa vergemeinschaftet sich mehr, hat sich sogar oder soll sich demnächst eine Verfassung geben. Und was stellen wir fest? Der interne Streit, der wird bald jeden Tag dicker. Ums Geld, Stichwort Stabilitätspakt, kommen wir hernach noch drauf zu sprechen. Beim Irakkrieg, auf wessen Seite soll man in einer Kriegsfrage stehen? Oder nicht zuletzt diese Abstimmungsfragen bei der europäischen Verfassung. Also zu der Vereinigung von Macht nach außen scheint auf der anderen Seite unbedingt dazuzugehören, ein Streit um die Führungsrolle im Inneren. Die Dialektik, die gehört dem modernen Europa zu.
Wir kommen gleich nach ein bisschen Musik dann nochmal zu dem Thema, inwieweit die Friedensmacht Europa in Anspruch ist. Du hast es gesagt, Heinz, einerseits auf eine geordnete innere Führung, andererseits aber auch auf einen Anspruch auf Einsätze in den restlichen Weltgegenden und inwieweit das vielleicht auch ein Vergleich ist mit der einzig verbliebenen Supermacht Nummer 1. Ja, wir hatten eben besprochen den Teil, den Stichwort Frieden und wie die EU Frieden versteht. Und da hat der Heinz ein bisschen ausgeführt, dass das eigentlich eine Gewaltaffäre ist in zweierlei Hinsicht. Nämlich einmal nach außen gegen gemeinsame Dritte formiert sich die Europäische Union und nach innen als ein Streit um die Richtlinienkompetenz, die, das hast du gesagt, bei denen es um Interessen geht, die im Normalfall auch mit kriegerischen Mitteln durchgesetzt werden. Das plakative Wort dazu heißt EU-Friedensmacht. Andreas, kannst du uns das nochmal erklären?
Ja, es ist eigentlich eine sehr lustige, aber dabei im Inhalt gar nicht so komische Wortschöpfung. Weil einerseits trauen sich heutzutage die großen kapitalistischen Staaten, die sich zusammenschließen, nicht einfach zu sagen, Großmacht, Großmacht Europa. Sie gehen nicht einfach hin und sagen Weltmacht, sondern sie sagen Macht, das muss sein. Aber wir haben eine Vorsilbe, wir haben ein zusammengesetztes Hauptwort. Da ist der erste Teil so wunderschön, dass der zweite Teil gar nicht mehr hässlich klingen darf, weil wir sind eine Friedensmacht. Erstens fällt mir dazu ein, vorhin ist es schon angeklungen in unserer Diskussion, wer sich überlegt, Staaten, die sich Friedensmacht nennen, erheben einen sehr weitgehenden Anspruch. Erstens, sie geben eine Auskunft über die Interessen der Welt, in der sie sich tummeln und die sie gut finden. Nämlich, sie sagen, wir haben Interessen überall auf der Welt. Diese Interessen sind feindlich gegenüber anderen Staaten. Wir können uns vorstellen, andere wollen da nicht einfach mitmachen. Wir wissen, dass es überall auf der Interessen andere Mächte gibt, die sich gar nicht einfach unterordnen. Wer sagt, die muss ich zur Ordnung bringen, der hat eine einerseits sehr schöne Formulierung gewählt, andererseits aber etwas ganz Offensives in Anspruch gebracht. Nämlich, andere kapitalistische, andere Staaten gibt es ja nicht mehr auf der Welt, haben in der Zwischenzeit Interessen entwickelt, die mit unseren kollidieren und die dürfen nicht aus der Reihe tanzen. Die dürfen nicht sich anheischig machen und sagen, sie möchten etwas anderes, andere gesellschaftliche Regeln und des Umgangs miteinander, sie möchten andere Abhängigkeiten stiften. Nein, unsere Abhängigkeiten, das ist die Ordnung, die verteidigt wird. Und jetzt kommt die Friedensmacht Europa daher und sagt, wir sind eine Macht, wir bringen euch Frieden. Das setzt voraus, haltet euch an das, was wir wollen. Haltet euch an die Regeln, an die von uns aufgestellten Weltprinzipien, die wir euch auferlegen. Heutzutage ist es ja so, man sagt, ihr müsst verlässlich sein. Ihr dürft nicht aus der Reihe tanzen. Macht bloß nichts, was wir als Gefährdung des Friedens ansehen. Diese Staaten, die sich in Europa so mächtig zusammenschließen, haben also einen Anspruch an die anderen. Der heißt, unser Anspruch heißt, ihr müsst maßgeblich euch von der EU bestimmen und mitbestimmen lassen. Ihr müsst maßgeblich auf das hören, was die EU als Frieden vorlegt.
Also mit solchen Stichworten wie zum Beispiel Europa hat ein Modernisierungskonzept für zum Beispiel den Mittleren Osten oder Europa kann sich einen anderen Iran vorstellen oder Europa möchte, dass die Türkei dies und das tut. Damit würdest du sagen, damit meldet Europa den Anspruch an, in diese Staaten rein zu regieren und die Staatsräson dieser Staaten zu bestimmen?
So ist es. Der Anspruch zu sagen, ich demokratisiere dich mal, ist ja nicht etwa die Frage, wird dort abgestimmt, sondern die Frage ist, wird dort so regiert, abgestimmt, überhaupt im Inhalt der Politik alles so ausgerichtet, dass wir dem das Etikett richtiges Regieren überhaupt zuordnen können. Die Art und Weise, wie Europa sich als Friedensmacht aufführt, heißt, wir bringen euch Frieden und wehe, ihr haltet euch nicht daran. Wir bringen euch unsere Vorschriften für eure inneren und äußeren Verhältnisse. Wir als große Wirtschaftsmächte in Europa sind diejenigen, die sich nicht einfach damit zufrieden geben, dass sie gute Handelsbeziehungen, die einseitig zur Bereicherung hier zu den Großmächten geführt haben und anderswo vielleicht zu Elendsstaaten, sondern wir stehen auf dem Standpunkt, das reicht nicht. Wir wollen in jeder Hinsicht so viel Einfluss, so viel Zugriff auf innere und äußere Politikausrichtung dort unten und in anderen Staaten haben, dass wir sagen, wir sind eine Macht und die bestimmt über den Frieden und wir kommen euch mit eurer ökonomischen Abhängigkeit. Die Differenz ist ja auch gleich angesprochen. Wir sind eine ganz tolle Weltmacht, die überall hinein regiert, wie Amerika, aber eben nicht als Kriegsmacht, sondern als Friedensmacht. Man stellt sich schon die Frage, wenn ich sage, ich bring euch den Frieden mit aller Gewalt. Und andere sagen, dazu braucht es schon Krieg. Wo ist eigentlich die Differenz? Der große Anspruch, der in der europäischen Einigung steckt und wo sich die Leute mal überlegen müssen, ob sie bei dem nicht sehr unangenehm verplant sind, heißt, andere Staaten zu bestimmen. Verglichen ist damit Europa mit den USA. Es ist gar nicht so, ach, was die machen, das lehnen wir ab.
Bevor wir zu dem Punkt kommen wir jetzt, ich möchte nochmal unterstreichen, was du eben gesagt hast, für das, was Europa vorhat, nämlich das Regieren der anderen Staaten zu bestimmen, deren Bewegung auf dem Weltmarkt zu bestimmen, deren Abstimmungsverhalten vielleicht sogar in irgendwelchen Gremien. Um das machen zu können, da ist natürlich eine ganze Menge an Macht notwendig. Den einen Teil haben wir eben angesprochen, das hast du angesprochen, das ist die ökonomische Macht. Das sind die Abhängigkeiten, die bereits bestehen. Der andere Teil, das ist die militärische Macht, dazu kommen wir gleich nochmal. Und du hast eben angesprochen, jemand, der das vorhat, so wie die EU das gerade vorhat, der vergleicht sich automatisch mit dem einen großen Superstar auf der Welt, mit der einen großen Supermacht auf der Welt, die nämlich genau das, Einfluss nehmen auf andere Staaten, so gut kann wie sonst niemand, mit der einzig großen verbliebenen Macht.
Ja, unsere europäischen Staatenlenker sind sich einig. Wenn sie auf Amerika gucken, auf dessen militärische Macht, auf dessen ökonomische Macht, dann fällt ihnen nicht etwa ein, was richtet diese Macht eigentlich an Verheerungen, an Elend auf der Welt an? Was ist ein weltweiter kapitalistischer Supermacht? Was ist einer solchen Supermacht eigentlich eigen, sondern im Gegenteil, das möchte ich auch können. Das ist der Maßstab. Wir müssen uns zusammenschließen, um so viel zu können, wie Amerika vermag. Und dieser Maßstab ist es, den sie überhaupt anbringen, wenn sie sagen, wir müssen unsere Kräfte vereinen. Diese Kräfte sind ja nicht etwa darauf ausgelegt, jetzt wird es anders, nicht kapitalistisch. Jetzt wird es auf angenehmere Ziele ausgerichtet, was auf der Welt passiert. Im Gegenteil, dafür wollen sie die Leute ja gar nicht gewinnen, sondern sie wollen Macht ausüben anstelle von Amerika über andere Staaten, über andere Völker, über deren Benutzung und Ausnutzung. Und sie stellen fest, wenn man einen so großen Anspruch, ein so großes Programm angeht, dann kann man es als Europa nur angehen, als einzelner Nationalstaat, das ist überhaupt der Stachel des Zusammenschlusses, als einzelner Nationalstaat kommt man da nicht weit. Sie stellen sich also auf den Standpunkt, und das ist der Ausgangspunkt Ihrer ganzen Friedensweisheit, jeder von uns ist zu klein, um sich in Sachen kapitalistisches Geschäft und Zwangsgewalt gegenüber anderen Staaten einfach mit Amerika messen zu können, Weltmacht sein zu wollen und zu können. Da braucht es das Zusammenschmeißen dessen, was man an Machtmitteln und ökonomischen Zwangsmitteln hat, um andere von sich abhängig zu machen und die dazu zu zwingen, auf einen zu hören.
Also du willst sagen, Europa ist gerade dabei, sich aus seiner Fremdbestimmung durch die USA zu lösen, ist gerade dabei, diese Vormachtstellung der USA zu untergraben, zu unterwandern und ist gerade dabei, dieser Vormachtstellung Konkurrenz zu machen. Womit denn? Ja, mit der eigenen europäischen Macht.
Ja, und zwar, um die Macht ausüben zu können anstelle von Amerika, Fremdbestimmung über die übrige Welt ausüben zu können, um anstelle von Amerika das, was kapitalistischen Staaten so eigen ist, nämlich zu sagen, ich muss die Bedingungen der Herrschaft in anderen Staaten kontrollieren können, damit der einseitige Nutzen, auf den es mir ankommt, auch wirklich herauskommt. So etwas wollen sie machen. Und dann sagen sie, naja, das ist der Frieden. Wir bringen der Welt den Frieden. Und dabei klingt immer an, wir bestimmen die Bedingungen, unter denen wir Frieden halten können, unter denen wir Frieden akzeptieren. Wir bestimmen das, was andere Staaten einzurichten haben, die, genau wie wir, nach größerer Macht, nach größerem Kapitalreichtum, nach größeren militärischen Mitteln streben. Und da stellen wir uns als Block, als Konkurrent zu Amerika auf, um diese unerfreulichen Zustände selber einrichten zu können.
Da steht ja für Europa eine Entscheidung an und die ist auch schon getroffen worden, nämlich die Entscheidung, hat Europa genug Machtmittel, um das durchzuführen? Und da war der erste Schluss, nein, Europa ist noch nicht in der Lage, also da müssen mehr Machtmittel her. In dem Bereich sind schon Anstrengungen unternommen worden, da werden wir gleich nochmal zu kommen, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, nehmen wir mal an, die sind da oder Teile sind ja schon da, dann stellt sich sofort die Frage, wie werden die eingesetzt, wer bestimmt über den Einsatz und dann hat man eigentlich schon wieder ein Gerangel, nämlich der Mitglieder untereinander über den Einsatz genau dieser europäischen Macht, der noch zu schaffenden möglicherweise.
Es ist gar nicht zu übersehen, dass wenn Nationalstaaten auf die Idee kommen, zu sagen, meine Macht ist nicht groß genug, aber ich zähle national zusammen, was meine Unternehmer, nicht die Leute, was meine Unternehmer an Nutzen aus dem Weltmarkt ziehen. Ich rechne zusammen, was ich an Macht, an unterstützender Macht mobilisieren kann für die Interessen der Nation, die immer mit denen der Unternehmer zusammenfallen. Wenn ich das jeweils national bilanziere und sage, ich will eine Vergrößerung haben, dann war der klassische Weg derjenige, und darauf beziehen sich ja auch die europäischen Politiker, zu sagen, andere Staaten annektieren, damit die Machtmittel vergrößern. Heute sagen sie, sie wollen die Machtmittel ihrer Nachbarn kombinieren mit den eigenen und damit, naja, nationalen Erfolg vorantreiben. Da stellt sich sehr die Frage, wer bestimmt eigentlich die Ausrichtung der Machtmittel Europas? Wer setzt eigentlich die Regeln fest, die man jetzt untereinander anwendet? Wer gibt eigentlich die Richtung vor, in die es gehen soll, wenn neue Ausrichtungen einer Weltmacht, einer entstehenden Weltmacht Europa aufkommen, wenn die nach außen gehen, wenn die andere Völker mit ihren Ansprüchen konfrontieren? Wer sagt eigentlich die Melodie, nach der die anderen zu tanzen haben? Wer führt den Taktstock? Wer sagt den anderen, hier ist das Programm, das ich euch setze und so gehen wir gegen Amerika mit unserem Partner Russland, gegen China, in Afrika, in unserer Südamerika-Politik und so weiter vor. Denn weltweit sind ja in der Zwischenzeit die Interessen dieser Machthaber an der Spitze.
Damit jetzt die europäischen und auch die kleinen europäischen Staaten da mitmachen, gehört einerseits eine Erpressung dazu, andererseits auch so ein bisschen die Optik, es muss ihnen ja was zuwachsen an Macht, selbst den Kleinen ein Stück weit, indem sie nämlich an diesem europäischen Block teilhaben. Und das hat Fischer so ein bisschen, diesen Zuwachs der Macht, den hat Fischer so mal in einer Rede, hat er den mal besprochen, und das möchte ich gerade mal zitieren. Und vielleicht, Heinz, kannst du dann mal was dazu sagen, zu den Stichworten, da kommt sowas vor wie strategische Macht. Fischer sagt, ich zitiere, das Projekt einer neuen europäischen Ordnung hat drei Dimensionen. Eine historische, eine pragmatische und nun auch eine strategische. Es zeigte sich, dass die Union sich nicht länger nur im Schlagschatten des Ost-West-Konfliktes entwickeln konnte, wo die strategische Last an Amerika abgegeben war. Die EU war für diese strategische Dimension von Krieg und Frieden damals offensichtlich noch nicht gebaut. Zitat Ende.
Ja, das Zitat stammt aus diesem mittlerweile bekannt gewordenen Interview, was der Joschka Fischer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich glaube, am 6. März gegeben hat. Und seit der Zeit äußert er sich unentwegt und bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten in diese Richtung. Er hat die Entdeckung gemacht, Europa muss sich unbedingt als strategisches Subjekt aufbauen und neu aufbauen. Strategische Dimension, sagt er ja. Naja, und dann nennt er auch die Schauplätze, ganz bescheiden angefangen vom Balkan, wo er sich ja sowieso schon breit gemacht hatte. Dann greift er aber aus nach Moldawien. Die Türkei will er funktionalisieren als Brückenkopf in die islamische Welt, der überhaupt die hochinteressante Gegend des Mittleren Ostens. Da muss Europa unbedingt eine strategische Position aufbauen. Und am Ende vergleicht er sich mit ganzen Kontinenten, wo Russland drauf sitzt, wo Amerika drauf sitzt und so weiter und so zu. Also eine ganz schöne Dimension für einen ehemaligen Häuserkämpfer aus dem Kettenhofweg. Der ist jetzt heutzutage bei den Kontinenten gelandet. Naja, und der Mann ist ja mittlerweile Außenminister der Bundesrepublik Deutschland und auch einer der maßgeblichen Außenpolitiker von Europa. Und von daher darf man seine Gedanken nun wirklich nicht abhaken unter Gewaltfantasien oder so. Das wäre eine drastische Verharmlosung. Der Mann ist doch Außenminister. Und soweit waren wir ja schon in unseren Darlegungen. Die Staaten Europas, die haben in der Zwischenzeit ein Machtpotenzial angesammelt, das sich sehen lassen kann. Und dieses Machtpotenzial steht hinter diesen, meinetwegen, Gewaltfantasien eines Außenminister Fischer. Und er ist heftig am Werkeln dran, dass daraus Realitäten werden. Jetzt, was für Realitäten denn? Strategisches Denken. Was ist damit gemeint? Die strategische Dimension. Naja, damit ist gemeint, aus Europa sollen Machtworte an andere Machthaber in der Welt ergehen. Die sollen die nicht ignorieren können, sondern da sollen die darauf hören. Wenn Europa zum Beispiel dem Iran gewissermaßen zuweist, was beim Iran die Atomwirtschaft für eine Rolle spielen soll. Nämlich, wie man weiß, eine ausschließlich zivile und damit die zivile Atomnutzung nicht ausartet in eine waffenmäßige Nutzung, die dem Iran offenbar nicht zusteht. Deswegen muss der Iran unter ein internationales Überwachungsregime gestellt werden. Und überhaupt, was ist denn los, wenn Machthaber aus Europa sagen, die innere Verfassung dieses Staats Iran, die ist unter aller Sau. Das ist ja eine islamistische Verfassung. Und das ist, naja, bitte sehr, also seit dem 11. September weiß jeder Mann, was mit islamischer Verfassung gemeint ist. Das ist mindestens Nährboden für Terrorismus. Und von daher, wie von selber, eine Auftragserteilung an Mächte der oberen Güteklasse. Eine Auftragserteilung, eine Selbstbeauftragung, dass diese Mächte der oberen Güteklasse die ganze Zeit auf Mächte minderen Ranges aufpassen, sich deren Wohlverhalten versichern, deren Wohlverhalten überprüfen und in dem Fall, dass diese Prüfung zu ihrem Missbehagen ausgeht, dann auch imstande sind, härtere Seiten aufzuziehen, Erpressungsmanöver zu starten und Machtmittel in Anschlag zu bringen, dass andere Souveräne ihnen Gehorsam leisten.
Das kann man gerade heute sehen. Fischer ist, also der deutsche Außenminister, ist gerade heute im Sudan unterwegs. Und mit der EU im Rücken gibt er dann den Sudanesen vor, wie sie mit irgendwelchen Rebellengruppen intern umzugehen haben. Wenn das nicht der Fall ist, sieht er sich eine andere Behandlung vor, die die EU dann mit diesem Staat demnächst an den Tag legen wird.
Ja, das humanitäre Ziel, wofür das Ganze gut sein soll, naja, tun wir mal einen Moment so, als wäre es wirklich humanitär. Auf alle Fälle kommt heraus, selbst der menschenfreundliche Zweck, armen Menschen zu helfen, die da mal wieder irgendwo verhungern oder Opfer von lokalen Auseinandersetzungen sind. Also bei Leuten wie dem Fischer führt selbst eine solche humane Zielsetzung unmittelbar in eine Machtfrage, geht über in eine Machtfrage. Da will ich drauf rumreiten. Denn selbstverständlich, damit die Hilfe überhaupt ankommt, damit sie an Ort und Stelle verteilt werden kann, damit wir die Verteilung an Ort und Stelle überwachen, damit nicht die Verkehrten sich die Reissäcke unter den Nagel reißen und so weiter und so zu, ist eine Einflussnahme auf die dortige Herrschaft vonnöten. Und eine Beaufsichtigung der dortigen Herrschaft und eine Zurechtweisung der dortigen Herrschaft. Ich habe zuvor mit Wohlbedacht das Beispiel Iran genommen, weil, also im Unterschied meinetwegen zum Sudan, weil der Sudan gehört ja heutzutage in diese neumodische Kategorie der sogenannten, wie der Politologe heutzutage sagt, der sogenannten Failing States, also der gescheiterten Staatswesen, die aus dem Leim gehen, die gar nicht mehr imstande sind, ein staatliches Machtmonopol aufrechtzuerhalten, da ist der Iran doch eine andere Wuchtbrumme. Immerhin, heißt es ja, hat es der Iran zu Errungenschaften wie einem Atomprogramm gebracht, aber genau deswegen, weil er selber es zu etwas gebracht hat, ist er umso mehr ein interessanter Aufsichtsfall für Mächte, die es zu noch viel mehr gebracht haben. Es geht uns von Haus aus etwas an, wie Staaten von der Kategorie Iran und noch dickere Nummern in der Staatentabellenrangliste, wie solche Staaten mit ihren inneren und äußeren Mitteln der Macht umgehen. Nicht bloß, das geht uns immer in Anführungsstrichen gedacht. In dem Falle ist es halt die Macht der EU, respektive ihre Mitgliedstaaten. Nicht bloß, das geht uns etwas an, sondern wir verlangen von immerhin souveränen Staaten, die bei sich daheim, wenn sie nicht zerfallen sind, ein Gewaltmonopol innehaben. Also von solchen Gebilden, souveränen Staaten, die daheim ein Gewaltmonopol innehaben, verlangen Staaten von der Güteklasse EU, dass diese Staaten dieses ihr Gewaltmonopol daheim und auswärts in ihrem Sinne verwenden. Sie mischen sich so weit ein, dass sie die Herrschaftsform, die dort herrscht, kritisieren. Das ist ja das moderne Stichwort Demokratisierung müsste sein, all überall auf dem Erdball. Man soll sich mal das bloß die einen Moment lang das Umgekehrte vorstellen. Der Chef vom Iran verlangt meinetwegen die Herrschaftsform in Deutschland, die ist unter aller Sau. Das sieht man schon daran, dass bei uns die Frauen unverschleiert rumlaufen. Überlegt euch mal einen Moment, was dann los wäre bei uns, wenn der Chef vom Iran eine solche Äußerung täte. In der umgekehrten Richtung sind Äußerungen und nicht bloß Äußerungen, sondern Taten dieser Güteklasse offensichtlich das Allerselbstverständlichste. Strategisches Denken soll offensichtlich so etwas sein wie: Die einen Staaten haben Interessen und Machtmittel, um mindere Staaten in einen Status einzuweisen, ihnen einen Status zuzuweisen, was die in der ganzen Staatenlandschaft, also sozusagen im globalen Gewalthaushalt, was die da sind, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was sie sollen, wofür sie Instrument sein sollen. Das immerhin ist die Anspruchshaltung, der Maßstab, und unter dem wollen sich europäische Mächte auf dem Globus heute schon gleich nicht mehr sehen lassen.
Kein Wunder, dass sie dabei leiden an ihrer Machtunvollkommenheit im Vergleich zu der USA. Und wir werden gleich in der zweiten Stunde nochmal drauf zu sprechen kommen, dass man dafür unter anderem eben auch militärische Machtmittel braucht. Und wir wollen uns dann unterhalten darüber, inwieweit die EU ihre noch zu schaffenden Machtmittel intern, inwieweit sie die Entscheidung darüber, wie diese Machtmittel benutzt werden, inwieweit das vielleicht auch noch zum Streit intern führt. Wir hatten eben uns unterhalten darüber, inwieweit die EU, Europa, die Politiker von Europa sich vornehmen, eine strategische Macht aufzubauen, inwieweit sie dafür sich Machtmittel noch zulegen müssen, sich vergleichen mit den USA und an diesem Vergleich leiden. Jetzt habe ich eben darauf hingewiesen, dass Fischer gerade heute im Sudan unterwegs ist und dort mit dem Argument, er würde humanitär helfen wollen, dem Sudan reinredet. Wie passt denn das zusammen? Der Zuwachs von militärischen Mitteln und diese humane Begründung dafür, humanitäre so.
Es ist so, die Europäische Union, genauso wie die einzelnen Staaten, legen sich Machtmittel, Kriegsmittel zurecht, um in anderen Staaten einzugreifen. Und es ist üblich geworden, dass kein Staat hingeht und sagt, Westafrika, wichtige zukünftige Erdölquellen oder strategische Positionen, die Verfügung über Wege des Handels und der Bestimmung wichtiger Quellen von Reichtum wie Erdöl, darüber würde heutzutage gestritten. Nein, es geht immer so, da gibt es Menschen, die leiden. Kein Wunder, möchte ich sagen. Die Welt, die diese europäischen Staaten ja nun auch schon als eine ziemlich große Macht seit Jahrzehnten mitgestalten, bringt die Opfer, auf die sie sich berufen, ständig hervor. das, was sie tun, worauf sie verweisen, dort müssen wir hin, lässt sich überall in der von ihnen gestalteten Welt finden und ist daher ein sehr billiger Berufungstitel. Diejenigen, die dort gegeneinander antreten, sind Verbündete oder Feinde von gestern. Und die Situationen, auf die man sich beruft, sind durch Machteinfluss, durch ökonomische Einflussnahme, durch militärische Einflussnahme schon lange von der Europäischen Union mitbestimmt. Bevor man dort dann hingeht und sagt, und jetzt bringen wir euch mal die Flötentöne bei und sagen euch, wie es jetzt richtig zu gehen hat. Wenn also gesagt wird, die Europäische Union braucht Machtmittel, dann ist es nichts weiter als die Projektion von Machtanspruch in eben diese Weltgegenden. Immer unter Berufung auf die armen, armen Menschen. Die Frage, ob es den Menschen eigentlich besser geht, wenn europäische Bomben sich in ihren Krieg einmischen, wird dabei eigentlich nie ernsthaft gestellt. Die Frage zum Beispiel Friedensaktion auf dem Balkan. Geht es heutzutage den Leuten in Bosnien, Herzegowina und Kosovo wesentlich besser als vor der Zerteilung Jugoslawiens? So etwas darf man gar nicht fragen. Wir sind zuständig, so ist die Rede der Politiker, wir sind zuständig für den Balkan, für den Himalaya, für Afrika und so weiter. Und wir brauchen für unsere so zweifellos guten Zwecke Waffen. Ich bin auch nicht dafür zu sagen, ach, für Humanität, das ist einfach nur ein Wort, sondern wenn die sagen, für Demokratisierung und Einrichtung des Nahen Ostens oder des größeren Mittleren Ostens wollen sie Militärmittel, dann bemerkt man auch, in dieser Demokratisierungs-, Humanisierungs- und sonst wie Rhetorik ist es nicht einfach nur ein Missbrauch, sondern diese guten Zwecke, die man unseren Staaten zuweist, das ist nichts anderes als die Redeweise von, da sollen unsere Interessen hin, da sollen unsere Interessen mit Macht durchgesetzt werden, mit Gewalt durchgesetzt werden, besser als die Gewaltmittel. Also die Mittel, die man braucht für diese Interessen, sind die Titel auch nicht. Und soweit ist es eben heute gekommen. Die Europäische Union kann sich sehr freihändig und selbst bei wohlmeinenden und humanitär gesinnten Menschen darauf berufen, fürs Beste von der Welt brauchen wir Kriegsmittel. Jede Menge Kriegsmittel, freihändig einsetzbare Kriegsmittel, Eingriffsmittel, mit schneller Eingreifstruppe, mit hochmobilen, schnellen Luftlandetruppen, mit eigenständigen Militäreinsätzen. Und es gilt als großer Erfolg, dass die EU heute so etwas macht wie, in Mazedonien haben wir schon den ersten eigenständigen Einsatz. In Bosnien sind wir sowieso dabei. In diesem oder jenem Krieg sind unsere Einzelstaaten auch schon involviert. Selbst im Irak sind 15 der 25 EU-Staaten an der Seite der Amerikaner involviert, was den Führungsmächten Deutschland und Frankreich wiederum gar nicht passt. Sie alle sind sich in einem allerdings einig. Diese Europäische Union braucht für ihre Aufsichtszwecke, für die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen mit Gewalt, mehr Gewaltmittel. Die Leute sind dafür verplant, die Schauplätze sind verplant und man macht sich in den europäischen Hauptstädten gemeinsam daran, so etwas wie eine europäische Rüstungsagentur für Beschaffung aufzustellen. Man stellt Pläne auf, wo Friedenseinsätze, Krisenmanagement und humanitäre Aktionen denn überall nötig sind und beauftragt sich freihändig mit Gewalt die grässlichen Zustände, die man auf dem Globus in Konkurrenz mit den Vereinigten Staaten und anderen kapitalistischen Mächten und Untermächten anrichtet, diese Zustände mit Gewalt in die eigene Richtung zu lenken, aufzupassen, dass die Hungerleider nicht zu einer Katastrophe werden. Wann sind sie eine Katastrophe? Na, wenn sie an die Tür Europas klopfen, wenn die Wellen der Flüchtlinge bis zu uns schwappen, dann ist es eine Gefährdung. Was braucht man dafür? Humanitäre Militäreinsätze mit schnellen Einsatztruppen. Das soll heute offensichtlich jedem einleuchten.
Europa will also das, was Amerika schon kann, nämlich überall auf der Welt die europäischen Interessen anderen Staaten aufzwingen und diese anderen Staaten dann auch dazu bringen, dass sie dauerhaft im Interesse und nach Richtlinien Europas handeln. Woran leiden sie dann? Aber naja, sie leiden dann daran, das haben wir jetzt eben ein bisschen festgestellt, dass ihre Macht noch nicht so vollkommen ist, um mit Europa die Konkurrenz aufnehmen zu können. Um mit Amerika die Konkurrenz aufnehmen zu können. Du hast eben darauf hingewiesen, Andreas, sie sind gerade dabei, sich diese Machtmittel, jetzt hast du die militärischen mal angesprochen, sich diese Machtmittel zuzulegen. Die Frage ist aber eben auch schon aufgetaucht, während sich Europa diese Machtmittel zulegt, wird dann nicht gleich auch innerhalb Europas ein Streit entbrennen darüber, wer welchen Anteil an diesen Machtmitteln hat, wer die benutzt, wer die Kompetenz über diese Machtmittel hat, wer bestimmt, wohin die gerichtet werden. Oder andersrum gesagt, braucht nicht ein Europa, das stark ist nach außen, auch nach innen ein starkes Subjekt? Heinz, ich möchte die Frage einmal an dich stellen.
Ganz offensichtlich ist das so. Hatte ich vorhin schon mal unterwegs darauf aufmerksam gemacht. Anscheinend gilt in Europa das Gesetz, je einiger, je mehr vereinigt, also vereinigt in der Steigerungsform, je vereinigter Europa wird. Und zwar unter der Vorgabe, gemeinsam sind wir gegenüber dem Rest der Welt unausstehlich. Je vereinigter Europa wird, umso heißer wird nach innen zu, im Binnenverhältnis von Europa, die Frage, wer ist eigentlich der Anführer von diesem Verein freier Nationen? Wer ist gewissermaßen der Kanzler, der die Richtlinien setzt? Und zwar gegenüber den Partnerstaaten. Und wer muss sich fügen und unterordnen? Deswegen muss man, um dem modernen Europa gerecht zu werden, ja unbedingt noch die Streitfälle besichtigen, die da gang und gäbe sind.
Vielleicht kommen wir auch gerade dazu, schauen wir uns ein paar von den Streitfällen an, die es jetzt gerade gibt. Einer der ganz großen Streitfälle, um auch ein ganz großes Machtmittel der Europäischen Union, das ist ein Streitfall um das Geld, um den Stabilitätspakt.
Ja, da wird man sich ja wohl noch dran entsinnen können. Das ist jetzt so ein knappes Jahr her, da war das ganz heiß, da sind die Fetzen geflogen. Und demnächst wird es bestimmt wieder zumindest ein bisschen heiß, weil dann haben sie sich ja gegenseitig verklagt und da sind jetzt demnächst die Gerichtsurteile fällig. Die werden dann schon wieder für Stoff in diesem Streit da sorgen. Also der Streit um das europäische Geld, den Euro, und um die Einhaltung oder Nicht-Einhaltung des Stabilitätspaktes. Das ist jetzt das nächste Thema, worüber ich mich äußern will. Wohlgemerkt, um das Thema gleich einzuordnen, vom Standpunkt von einem normalen Menschen aus, von unser einem. Naja, wer die Sendung von Anfang an gehört hat, wir waren schon mal darauf zu sprechen gekommen, was der gemeinsame europäische Wirtschaftsraum, die Marktwirtschaft in Europa zu besagen hat, für die gewöhnlichen Insassen von diesem Laden. Da war vorhin die Rede davon, der Siemens-Konzern beispielsweise, der sagt, in Ungarn, also er will seine Handyproduktion neu aufstellen, und er sagt, in Ungarn sind die Lohnkosten, was weiß ich, 30% billiger. Ansonsten ist in Ungarn alles ungefähr mittlerweile so ähnlich wie in Deutschland auch. Jedenfalls keine, infrastrukturellen Standortvorteile für Ungarn oder so etwas. Infolgedessen geht er nach Ungarn. Und die Standorte im nördlichen Ruhrgebiet, in dem Falle waren das Kamp, Lindford und Bocholt, die haben eine Chance. Die haben die Chance, das dortige Lohnniveau für Siemens-Mitarbeiter auf ungarisches Niveau zu drücken. Das ist Marktwirtschaft in Europa. Das ist die Wirtschaftsweise, der sich die Europäische Union insgesamt und alle ihre Teilnehmerstaaten verschrieben haben. Das sollte man von aller Anfang an festhalten. Das ist eine ziemlich menschenfeindliche Erpressungsmaschinerie gegenüber normalen Leuten.
In dem Zusammenhang, also gerade heute ging wieder durch die Nachrichten, Daimler-Benz hat, Daimler-Chrysler hat seiner Belegschaft in Deutschland mal vorgerechnet, dass sie etwas zu teuer ist und verlangt genau von dieser Belegschaft, um 300 Millionen Euro pro Jahr billiger zu werden.
Ja, also bitte sehr, halten wir das mal ganz scharf fest, wenn wir jetzt über die Affären reden, die von oben her ums Geld veranstaltet werden. Von unten her ist es Kapitalismus mit der Tendenz, den Leuten das Leben immer härter zu machen, mit der Tendenz, sie zu verarmen. Das ist die Waffe von Standorten in Europa, die sich um die Ansiedlung von Kapital bewerben. So, jetzt auf das Euro-Geld zu sprechen zu kommen. Das Euro-Geld ist gewissermaßen das Produkt, das Resultat von dieser Sorte Marktwirtschaft, wie sie auf dem Gelände von Europa stattfindet. Nun ja, also das europäische Geld. Das europäische Geld hat den Namen Euro, ist jetzt allen Ernstes eingeführt in, glaube ich, bisher 11 oder 12 europäischen Staaten und hat die D-Mark, die gute alte und so weiter und so zu, sogar aus den Portemonnaies des kleinen Mannes und der kleinen Frau verdrängt. Ne? Das europäische Geld. Da gab's ein dickes Hin und Her um seine Einführung. Soll man es überhaupt, zu welchen Konditionen und so weiter und so zu. Und da sind dann so Werbeargumente gefallen von der Güteklasse. Naja, und wenn in Italien oder in Spanien auch der Euro gilt, dann braucht der Tourist im Urlaub schon immer das Geld wechseln. Das ist vielleicht praktisch und spart auch noch die Wechselgebühren. Naja, ich war nie davon überzeugt, dass das wirklich der wahre Grund für die Einführung des Euro-Geldes in Europa gewesen ist. Wenn es wirklich darum gegangen wäre, den Touristen bequemer zu stellen, das wäre doch wirklich leicht zu haben. Dann sollen sie halt überall ein Geld einführen. Den nennen wir dann, sagen wir mal, Globo oder Globalo oder so etwas. Ne? Nein, das war im Umfang der Absichten der Euro-Geldmacher nicht enthalten. Es scheint nämlich beim Geld schon eine sehr wichtige Angelegenheit zu sein, in welcher nationalen Uniform der wirtschaftliche Wert, den man da als ein Ding mit sich im Portemonnaie rumtragen kann, in welcher nationalen Uniform der wirtschaftliche Wert daherkommt. Es gibt US-Dollar, japanische Yen, noch ein paar so Währungen, da steht überall das Markenzeichen eines nationalen Souveräns drauf. Und das ist nicht ganz folgenlos, das merkt man schon daran, dass zum Beispiel bei uns im Lande, also in Europa, in Sachen Geldkonkurrenz eh und je neidisch darauf geguckt wird, was sich das Weltgeld mit dem nationalen Namen US-Dollar alles erlauben kann und was sich sein staatlicher Hüter alles erlauben kann. Gerade das Geld ist ein klasse Beispiel davon. Wenn man als Nation das beste, geschäftstüchtigste Geld der Welt sein eigen nennt, dann hat man zum Beispiel die Leitbörse bei sich beheimatet, nach deren Kursbewegungen sich blödsinnigerweise immer auch noch Frankfurt letztendlich richten muss. Oder dann hat man als US-Staat die Freiheit zu einer Staatsverschuldung, die einen Krieg, zum Beispiel im Irak, und Schwierigkeiten des Nachkriegs, zum Beispiel im Irak, erstmal locker finanziert. Zumindest ist das die Anspruchshaltung. Was dann da an politökonomischen Folgen vielleicht eintritt, das wird man schon noch sehen. Aber gerade in Sachen Geld hat sich der gewissermaßen der soziale Neid der europäischen Underdogs gemessen an der US-amerikanischen Vormacht sehr zu schaffen gemacht. Sie haben allen Ernstes ein europäisch gemeinsames Geld aufgelegt.
Also du willst sagen, Hauptgrund für die Einführung war eben nicht, dass der kleine Otto Normalverbraucher, wie wir welche sind, in Italien beim Cappuccino kaufen eben nicht mehr zwei verschiedene Währungen in der Tasche hat, sondern Hauptgrund war, dass die EU-Staaten dem Hauptweltgeld Dollar Konkurrenz machen wollten, das aber als Einzelwährung nicht konnten, sich deshalb zusammengelegt haben, um ihre ökonomische Macht zu bündeln und um dann mit dieser neuen ökonomischen Macht, dieser gebündelten ökonomischen Macht, den Anlegern auf der Welt, den Geldvermehrern auf der Welt, den Kapitalisten auf der Welt ein Angebot machen zu können. Eins, was dann in der Konkurrenz zu den USA vielleicht auch noch angenommen wird.
Nach der Seite hin ist der Euro ja wirklich das ganz klassische Beispiel für die Zusammenlegung der europäischen Potenzen geschieht ausschließlich, damit man sich tendenziell wenigstens der Weltmacht Nummer 1 gewachsen zeigen kann. Hier halt auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Wettbewerbs, der global stattfindet, aber den Erträgen nach immer noch national abgerechnet wird.
Ja, jetzt hast du auf was angesprochen. Einerseits gibt es ein Geld in Europa, andererseits wird aber auch noch national bilanziert. Also jeder Staat bilanziert dann doch noch einen eigenen Staatshaushalt. Oder, ich will es mal so sagen, damit, dass die Europäer ihr Geld, ihr ehemals nationales Geld verabschiedet haben und ein gemeinsames eingeführt haben, haben sie auch ein bisschen von dem abgegeben, was normalerweise ein Staat an Souveränitätsmittel und Machtmittel hat. Sie haben das nämlich einer europäischen Zentralbank übergeben.
Nicht nur das, sondern mit der Einführung des Euro war bekanntlich auch noch ein dickes, umfangreiches internationales Vertragswerk, genannt Stabilitätspakt, verbunden gewesen. Ja, du hast ja schon auf einen kleinen Widerspruch dieses Geldprojekts namens Euro aufmerksam gemacht. Es gibt keine Märker mehr, keine Franc und so Zeug, sondern 10 bis 12 Staaten wirtschaften in Euro in der Gemeinschaftswährung. Auf der anderen Seite, die nationalen Haushalte, das nationale Sozialprodukt, die nationale Verschuldungsbilanz, Außenhandelsbilanz, was weiß ich alles, die bleibt aller europäischen Vergemeinschaftung zum Trotz in nationaler Obliegenheit. Es gibt eben keinen europäischen Wirtschafts- und Finanzminister, sondern 25 Stück davon, die sich dann erst nochmal im Streit über irgendetwas vereinbaren müssen, was an wirtschaftspolitischen Richtlinien mit der Währung zu tun hat und zusammenhängt. Für diese widersprüchliche Lage haben die Erfinder des Euro auch noch den Stabilitätspakt erfunden. Der war eingekleidet in der Form von angeblichen nationalökonomischen Richtzahlen, die kapitalistischen Erfolg quasi garantieren sollen. In dieser Einkleidung hat er immerhin den Mitgliedstaaten des Euro-Verbundes die Auflage gemacht, ihre Staatsverschuldung beispielsweise, die Staaten zur Standortpflege verwenden. Ihre Staatsverschuldung hat gefälligst in einem Bereich von 3% Neuverschuldung pro Jahr gemessen am Bruttosozialprodukt zu verbleiben. Wo nicht, werden sie von der Europäischen Zentrale gemahnt, gemaßregelt, am Schluss mit einem dicken Geldbatzen bestraft.
Dieses Regelwerk hat also vorgesehen, dass die Staaten immer im Verhältnis zu ihrer ökonomischen Größe sich verschulden dürfen. Das war, glaube ich, so das, was in diesem Regelwerk im Groben drin stand.
Ja.
Und mehr, also mehr ökonomische Größe, mehr Verschuldung.
Ja, und dieses Regelwerk, das weiß ja jeder, damit verrate ich wirklich kein Geheimnis, war seinerzeit hauptsächlich vom Deutschland und seinem damaligen Finanzminister Weigel propagiert worden, ist auch durchgesetzt worden. Der Euro sollte so hart sein wie die D-Mark mindestens, war da die Ausdrucksweise dafür, dass die D-Mark und damit der deutsche kapitalistische Wirtschaftserfolg quasi für vorbildlich erachtet worden ist, als die Messlatte, an alle europäischen Nationen angelegt wird und an der sie sich hinsichtlich ihrer Wirtschaftsleistung und hinsichtlich ihrer Verschuldung zu messen haben. Jetzt ist was Lustiges eingetreten.
Vorher, das heißt aber doch, dass von Deutschland zumindest so vorgesehen der Stabilitätspakt gedacht war als eine Schranke, mit der man den kleinen, den minder bemittelten Staaten vorschreiben kann oder mit man sie hindern kann, große Teile des Eurogeldes als nationalen Kredit aufzunehmen.
Ja, anders ausgedrückt, womit man hineinregieren kann in die, sagen wir mal, Standortpolitik von anderen Teilnehmern des Euro. Immer mit dem gewissermaßen sachdienlichen Hinweis, ihr dürft der Euro, der muss stark und stabil sein und immer ihr, die anderen, dürft ihn mit eurem staatlichen Haushaltsgebaren nicht schwach machen. Da sind wir davor und messen euch am Stabilitätspakt.
Jetzt hast du darauf hingewiesen und genau in dieser Situation geht Deutschland und Frankreich hin und beachtet diesen Pakt nicht, genehmigt sich selbst, in dem Fall Deutschland, wesentlich mehr an Nationalkredit, als es nach dem Pakt eigentlich sich genehmigen dürfte.
Ja, das war doch dann die Lustbarkeit, wie die Sache weitergegangen ist. Das war von Deutschland nie so vorausgesehen, dass es selber mal gemessen wird an den Kriterien des Stabilitätspakts und für zu leicht befunden wird. Nein, das war immerzu so vorgesehen, Deutschland in Gestalt des Kontrolleurs über die Einhaltung der Stabilitätskriterien kontrolliert die anderen. Deutschland ist Subjekt der Kontrolle und nicht Objekt. So, jetzt ist Deutschland Objekt der Kontrolle. Denn es ist ungefähr 3 bis 4 Jahre Wirtschaftskrise. Und da stellt sich heraus, dass wenn die Wachstumsquellen ausbleiben, dass dann der Staat sich auch weniger leisten kann. Und trotz allen Zusammenstreichens muss er immer noch Schulden machen, bloß in dem Falle dann unproduktive. Man kann es auch so sagen, durch den Verlauf der Wirtschaftskrise, die sich jetzt schon ein paar Jährchen so hinzieht, ist diese Fiktion blamiert worden, dass Deutschland gewissermaßen das Patentrezept für erfolgreiches kapitalistisches Wirtschaften gepachtet hätte. Das ist aufgeflogen. Aber das ist noch gar nicht mal das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, jetzt sind justament die kapitalistischen Schwergewichte der Eurozone, Deutschland und Frankreich, in eine Lage gekommen, wo sie die gemeinsamen, verbindlichen, staatsvertraglich abgemachten Kriterien des Stabilitätspaktes gerade nicht einhalten, sondern dagegen verstoßen. und zwar schon mehrere Jahre hintereinander. Dann wäre also, wenn man den Pakt eingehalten hätte, wäre demnächst ein Strafbescheid aus Brüssel fällig gewesen. Den hat bekanntlich Deutschland im Verein mit Frankreich verhindert und hat in der europäischen, im Europäischen Rat der Wirtschafts- und Finanzminister eine Mehrheit herbeiorganisiert, die das Absenden des quasi des Pfändungsbescheides unterbunden hat. Das ist nach der Seite hin ein dickes Ei. Jetzt kommt mal ganz drastisch auf, wie diese Sache mit der europäischen Einigung auf ökonomischem Gebiet, wie die gemeint ist und wie sie nicht gemeint ist. Es kommt auf, nein, es sind gar nicht neutrale ökonomische Kennziffern, die darüber entscheiden, wer in Europa den wirtschaftspolitischen Kurs angibt und wer folgen muss. Nein, es sind ziemlich offene Machtfragen, wer da was anschafft, wer sich wem beugen muss und wer eben nicht. Wenn Deutschland und Frankreich jetzt gegen den Stabilitätspakt verstoßen, dann treten Deutschland und Frankreich auf und sagen, für uns setzen wir dieses Regelwerk seine Buchstaben und seinem Ablauf nach außer Kraft. Das ist von unserem Standpunkt aus doch immer zum Maßregeln von Dritten, aber doch nicht zum Maßregeln von uns erfunden. Und sie, also gewissermaßen die einzige Nötigung, die sie an der Stelle erfahren, ist, sie können sich nicht mehr hinter der Neutralität von diesen 3% da verstecken, sondern sie sagen jetzt umgekehrt, das ist eine Machtfrage und ihre europäischen Partner, die sollen gefälligst zur Kenntnis nehmen, Ziffern hin, Ziffern her, in jedem Falle ist das, wie die sich immer auszudrücken belieben, das Gravitationszentrum, das Schwergewicht des europäischen Kapitalismus in Deutschland und Frankreich konzentriert und davon sind alle anderen, alle Anrainer, alle Umliegenden, alle Kleineren doch sowieso abhängig. Und in dieser Lesart wäre es dann also gewissermaßen noch im Interesse der Minderen, was weiß ich, von Holland, Österreich, Finnland und Schweden oder irgend so etwas, wenn sich die dicken Nummern Deutschland und Frankreich über alle gemeinsam vereinbarten Regelungen hinwegsetzen, wenn sie zur Behebung ihrer Wirtschaftskrise so viel Kredit in Anspruch nehmen, wie sie meinen zu brauchen, wenn sie also in einer ganz einseitigen Art und Weise den Euro für ihre Wirtschaftskraft und für ihre Staatsverschuldung benutzen, anderen hingegen, anderen Partnern, die Nutzung untersagen. Nach der Seite hin bringt dieser Streit um den Stabilitätspakt und das Eurogeld eine Machtfrage aus dem Status des Versteckten, des hinter neutralen ökonomischen Kriterien Versteckten heraus in den Status einer offenen, gewissermaßen ehrlichen Machtauseinandersetzung. Wer ist das wirtschaftliche Schwergewicht in Europa? Wer bestimmt infolgedessen die wirtschaftspolitischen Richtlinien? Wer muss sich fügen?
Also Heinz, während Deutschland und Frankreich sich an der Stabilität des Eurogeldes bedient, sollen die anderen, die kleinen Staaten, dieser Stabilität dienen. Das ist, wie du eben richtig gesagt hast, gleich eine Machtfrage auf dem Gebiet jetzt der Ökonomie. Andreas, an dich die Frage. Die andere Seite, sind die Machtfragen auf dem Gebiet des Militärischen. Erstmal vielleicht, da hat sich ja die EU auf den Weg gemacht, um an diesem großen Leiden noch nicht so weit zu sein wie die USA, um an diesem großen Leiden in militärischen Fragen voranzukommen. Was ist denn da erstmal zu berichten?
Ja, sicher. So etwas wie die Kriege nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation haben auch die Europäer dazu gebracht, sich völlig neu aufzustellen. Wer früher gedacht hat und daran geglaubt hat, die böse Sowjetunion hat doch irgendwie dafür gesorgt, dass die ganze Welt so hoch gerüstet ist, muss sich heute eines Besseren belehren lassen. Die kapitalistischen Staaten, die gesagt haben, früher hat Unfreiheit geherrscht, die armen Völker im Osten, da müssen wir, böse Führer sie aufhetzen und uns bedrohen, da müssen wir Aufrüstung treiben. Diese Führer des freien Westens sehen sich heute freigesetzt und sagen, was müssen wir tun? Aufrüsten. Wir müssen der Welt unsere Art von Freiheitsbestimmung bringen, nämlich der Welt sagen, wie es geht. Dafür brauchen wir militärische Mittel, dafür brauchen wir viel mehr Rüstung, als es früher gegeben hat, von wegen Friedensdividende. Kapitalistische Staaten, jetzt gibt es nur noch solche in der Welt, brauchen also einen viel größeren Bestand an Kampf, an Gewaltmitteln zur Ergänzung ihrer ökonomischen Gewaltmittel, und sie stellen sich die Frage, wer bestimmt das? Und da sagt Europa, naja, da müssen wir mal gucken, wie wir mit den Großen, mit Amerika umgehen. Und da gibt es natürlich jetzt Differenzen.
Denn das ist ja die erste Frage, die einen Machtblock stellt, die er sofort aufwirft. Wird es mit dem zu tun bekommen, mit der vorhandenen Situation? Und da gibt es eben diese Supermacht Nummer 1, und die wird das seismografisch registrieren und sofort eben darauf reagieren. Also andersrum, wer sich die Machtmittel zulegt in der Welt, das ist Europa gerade, der wird sich darauf einstellen und auch an dieser Frage entlanghangeln, wie stehe ich zu USA und wie stehe ich zu dem, was die USA auf meinen Zuwachs an Macht, wie die das einordnet.
Die USA haben ja eine etwas neue Tonart angeschlagen. Man war in der NATO eine so große, zusammengeschlossene Macht. Die größten kapitalistischen Staaten der Welt haben allen anderen klargemacht, wer sich mit uns anlegt, bekommt es mit allen zu tun. Jetzt stellen die Vereinigten Staaten sich auf den Standpunkt und sagen, wir bestimmen die Kriege, wir bestimmen übrigens auch den Nutzen der Kriege. Alle anderen können mitmachen. Das ist der störende Punkt, an dem sich Europa auf dem Weg zur eigenen Konkurrenzmacht gegenüber Amerika jetzt quasi aufgehängt hat, was dem Ganzen Dynamik gegeben hat, wo die eigene Aufrüstung mit Kriegs- und Kampfmitteln vorangetrieben wurde. Und da gibt es einen Streit, da gibt es den Streit zweier Linien. Auf der einen Seite Frankreich, Deutschland, die sagen, wir müssen gegenüber Amerika eine deutlich eigenständigere Position einnehmen. Wir müssen weltweit eigenständig Machtpositionen und daher Machtmittel aufbauen. Auch mal bei einem Krieg, man darf nicht vergessen, außer beim Irakkrieg, auf dem Kosovo, auf dem Balkan und sonst wo hat man ja gemeinsam Krieg geführt. Wir müssen bei einem Krieg auch mal Nein sagen. Und da gibt es auf der anderen Seite als große Führungsmacht die Briten, die sagen, mit Amerika gemeinsam sich unentbehrlich machen für die Weltordnung und damit Führungspositionen aufbauen, die auch für Europa etwas taugen.
Diese Frage, diese zwei Linien, die haben sich doch aber insgesamt dieselbe Frage gestellt. Was dient der europäischen Macht mehr, an der Seite Europas an der Seite der USA in diesem Krieg teilzunehmen oder gegen die USA eine eigene Partei aufzumachen?
Klar, du kannst einerseits sagen, was dient der europäischen Macht mehr, aber das ist eine gewisse Heuchelei, weil es ist immer die Frage, was dient dem Konzept, das ich Europa aufdrücken will, mehr? Deutschland, Frankreich als bestimmendes Subjekt einer neuen kriegsbestimmenden und machtbestimmenden Konzeption von Europa oder eben Großbritannien, früher mit Verbündeten wie Spanien, die sind in der Zwischenzeit auf die andere Seite gegangen. Und die ganzen kleinen, osteuropäischen, neu eingetretenen Staaten, auch auf der Seite der Vereinigten Staaten. Der Versuch, dem man jetzt beiwohnt und dem man dann jeweils national gesinnt Beifall klatschen soll, heißt, diese Großmächte in Europa mit ihrem unterschiedlichen Konzept der Konkurrenz um die Macht in Europa und dem Aufbau einer Gegenmacht gegen die USA versuchen, Fakten zu setzen. so wie die USA sich hinstellen und sagen, wir führen einfach den Krieg. Wir nehmen Willige mit. Und wer nicht willig ist, ist draußen. Mit diesem Konzept haben sie ja den Irakkrieg geführt. So stellen sich Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg hin und machen einen Pralinengipfel, so hieß das, in Brüssel und sagen, wir bauen ein neues Zentrum. Ein Zentrum für Europa. Ein Lagezentrum für eigenständige Kriegseinsätze auf der Welt. Und da können alle gern mitmachen. Was war? Na gut, Großbritannien fühlte sich ziemlich ausgeschlossen. Aber man braucht Großbritannien. Und langsam arbeitet sich das Ganze sehr weit vor. Diese Kriegsbestimmungen. Europa muss eine Weltmacht der Ordnung sein. Es muss anderen Staaten aufzwingen, wie sie regieren, zu wessen Nutzen sie regieren. Es muss ihnen also aufzwingen, zu welchen Bedingungen die europäischen Staaten eigentlich zu ihrem Nutzen kommen. Mit diesem Ziel verbunden geht Europa voran und setzt dafür Fakten. Und bei diesen Fakten wird der Streit um, wie soll's gehen, immer heftiger. Vielleicht fliegt Ihnen über diese Frage sogar Ihr ganzes europäisches Projekt noch um die Ohren, weil die Briten sind nicht bereit, sich einfach unterzuordnen.
Nochmal ganz konkret auf das, was du ansprichst. Das waren ja keine Beschlüsse, die jetzt europäische Gremien auf irgendeine Art gefasst haben, sondern diese zwei Arten, sich militärisch auf der Welt zu präsentieren, an der Seite der USA oder gegen die USA, diese zwei Standpunkte, die kamen ja auf eine ganz andere Art und Weise auf die Tagesordnung. Du hast es eben gesagt, da haben Staaten Fakten gesetzt. Bewerte das nochmal im Zusammenhang mit unserem Thema, das innere Subjekt oder die Vorherrschaft innerhalb Europas.
Das Faktensetzen, dass wir schaffen einfach eine europäische Führungsstruktur. Wir setzen einfach unser Veto oder unsere Macht ein, ist der Versuch der konkurrierenden Großmächte in Europa, den anderen in Europa aufzuzwingen, wir müssen endlich mit einer Stimme sprechen, und zwar mit meiner oder mit unserer. Wir müssen endlich, so wird ja immer gesprochen, Einigkeit herbeiführen. Na, Einigkeit herbeiführen ist ja ganz einfach. Sollen doch diejenigen, die da konkurrieren, einfach nachgeben. Dann hätten sie ja Einigkeit. Aber das wollen sie ja gar nicht. Das Geheuchel von der Einigkeit ist also nur die Form, wo man sagt, die anderen müssen sich hinter mir nach meinen Bedingungen einigen. Und zwar in Kriegsfragen. Ich will bei künftigen Kriegseinsätzen, so unangenehm geht es auf dieser Welt zu, bei künftigen Kriegseinsätzen der Maßgebende über europäische Macht und Kriegsmittel sein. Ich will bestimmen, wofür sie eingesetzt werden. Nationale Interessen sollen in europäische umgemünzt werden, sodass die nationale Ausrichtung dann eben mit den europäischen Machtmitteln erfolgt und die Gemetzel auf der Welt dann ganz einfach nach dem Konzept, das man selber vorgibt, erfolgt. Da kommt es dann in der Zwischenzeit so weit, dass sich die großen drei sogar einig geworden sind. Nicht darüber, wer bestimmt nun endgültig über Europa, über die europäische Ausrichtung in militärischer Hinsicht. Aber in einer Hinsicht sind sie sich einig geworden. Sie haben sich Mitte Februar in Berlin getroffen und haben gesagt, Sie, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, bestimmen erstens über die Kommissionspolitik. Sie sagen, Sie bestimmen, dass es einen Superkommissar in Brüssel geben soll, der alle wirtschaftlichen Fragen zu wessen Nutzen, natürlich zu dem von Ihnen definierten Nutzen, bestimmen soll. Und Sie bestimmen, dass Sie sich Verfassung hin oder her, zusammenschließen und militärische Eingreifkräfte zusammenstellen. Die anderen haben gleich gesagt und bemerkt, hier kommt so etwas wie ein Direktorat zustande. Hier schließen sich die großen drei zusammen und bestimmen. Ja, sie wehren sich auch dagegen und gegen die Unterordnung, weil sie wollen selber mitbestimmend in dieser EU sein. Nur halten wir einen Moment ohne Flausen und europäisches Sonntagsgeschwätz mal die Sache fest, dann ist Folgendes klargestellt. Aus den 25 Mitgliedern der EU heben sich klar und eindeutig drei Führungsmächte raus. Und die sind mehr denn je entschlossen, über die EU zur Weltmacht zu werden. Entweder nach ihrer Fasson oder nicht. Jede von diesen drei Mächten, Deutschland, Frankreich, England, will vermittels der EU zum gleichrangigen Gegner gegenüber der USA aufsteigen. Zweitens ist es so, das, was bisher in der EU gelaufen ist, die Methode des Kompromisses, das gibt die Unterordnung, auf die sie abzielen, keinesfalls mehr her. Die Methode Fakten setzen, den Partnern keine Wahl lassen, das ist jetzt die Art und Weise, wie sie vorgehen. Und damit wollen sie sowohl der Europäischen Union, der Kommission vorgeben, das ist die Linie der Kommission. Sie wollen sagen, es gibt eine Führungsmacht, und zwar drei Führungsmächte, die sich in einem einig sind. An ihnen kommt keiner vorbei. Und dafür vereinigen sie sich sogar in Europa. Und ihnen fallen bei allen Gegensätzen wenigstens dafür noch genügend gemeinsame Punkte ein, wo sie gegenüber den anderen deutlich machen, ihr habt euch bei den großen drei hinten anzustellen. Jetzt tun mir nicht die anderen leid, sondern die Aufklärung soll dazu dienen zu sagen, es handelt sich um große imperialistische Mächte, die hier ein großes, sehr unangenehmes Ziel anstreben. Großmacht werden, Kriegsgroßmacht für kapitalistischen Erfolg von großen imperialistischen Kalibern, die heutzutage schon in Europa gewachsen sind, nur noch nicht groß genug sind. Untereinander stiften sie einen unheilvollen Streit über die Frage, wer führt eigentlich diesen neuen Konkurrenten gegen die USA? Da sind ihre nationalen Anhänger jeweils dazu verpflichtet und aufgerufen zu sagen, wir sind für die Einheit, die anderen sind dagegen. In dieser Art und Weise wird heutzutage imperialistische Politik vorangetrieben. In dieser Art und Weise werden die Völker unter Kriegsprogramme von ziemlicher Reichweite gestellt. Sie werden mit ihrer Verarmung eingeplant, damit diese Kriegsprogramme überhaupt die richtige nationale Schlagkraft haben. Sie werden eingeplant für zukünftige Kriege. Und das alles unter der Parole, die Friedensmacht Europa muss vorankommen.
Andreas, ich möchte mich bei dir bedanken für das kleine Fazit, das ich dann nochmal verkürzen möchte auf vielleicht diese folgenden zwei Sätze. Europa nimmt sich einiges vor in der Welt, nämlich als Großmacht den USA zu konkurrieren. Dafür fehlt dem Europa die Machtmittel. Während sich Europa diese Machtmittel beschafft, schafft es gleichzeitig darüber auch eine ganze Menge Streit untereinander, wie diese Machtmittel zu gebrauchen sind. Und wir als ganz normale EU-Bürger sollen dazu, oder die meisten haben das, oder einige haben das sogar in der letzten Wahl, ihr Ja gegeben.